Herzlich willkommen zum Intensivtalk aus dem Evangelischen Krankenhaus in Mettmann. Wir sprechen hier über evidenzbasierte, klinisch relevante Intensivmedizin. Alle, die uns schon kennen, wissen, dass wir tatsächlich ein Jahr Sendepause gemacht haben. Wir waren jetzt gerade alle frisch auf dem Divi und das hat uns wieder inspiriert, mal wieder zu starten. Das heutige Thema soll Leberversagen sein, denn das Leberversagen scheint doch an Wichtigkeit immer zuzunehmen und hatte auch ganz viele Stränge auf dem Divi. Und wir hoffen, dass wir euch da spannende Sachen mitgebracht haben. Bei mir im Studio ist heute meine Oberärztin Lena Hofmann, die kennen einige von euch schon.
Hallo, willkommen zurück.
Und neu bei uns im Podcast-Team ist heute das erste Mal Hanna Wessel, das ist unsere Rotationsassistentin aus der inneren Medizin.
Hallo.
Wir möchten heute gerne mal mit einer Fallvorstellung starten. Wir hatten vor circa 2 Wochen auf der Intensivstation eine junge Patientin, nur 24 Jahre alt, die uns initial nach Schockraumversorgung zugewiesen wurde. Und fremdanästhetisch wurde gesagt, dass sie circa 2 Tage nach Infekt plötzlich somnolent zu Hause aufgefunden wurde. Das erste Labor, was uns in die richtige Richtung schon brachte, war ein INR von 4, ein Bilirubin von 18 und ein Ammoniak von 180. Die Kreislaufverhältnisse waren stabil und wir haben natürlich dann im Team erstmal überlegt, was könnte es sein und was ist das Wichtigste beim weiteren Vorgehen. Und damit wären wir dann auch schon beim Kern des heutigen Themas, nämlich das akute Leberversagen. Wir möchten das insbesondere vergleichen mit dem akut auf chronischen Leberversagen und wir möchten die damit in Hand gehende Organdysfunktion besprechen und warum hier eine frühe Weichenstellung entscheidend sein kann. Wir sprechen ja über evidenzbasierte Intensivmedizin. Wir möchten hier vorweg bringen, dass es keine ganz aktuelle Leitlinie zum Leberversagen, zumindest nicht in Deutschland oder in Europa gibt. Die ist nämlich von 2019, die der dekompensierten Leberzirrhose. Und es gibt eine zu Lebertransplantation von 2023. Das soll aber nur ein Nebenaspekt heute sein. Und die europäische Leitlinie zum akuten Leberversagen ist von 2017 gerade in der Überarbeitung. Es gibt noch die amerikanische, da werden wir vielleicht hier und da einmal drauf verweisen. Gut, dann starten wir den Fall.
Genau, eine Sache muss ich noch sagen. Olli, die Patientin war initial sogar kreislaufinstabil. Genau, letztendlich müssen wir erstmal, ganz wichtig ist die Entscheidung zwischen dem akuten Leberversagen und dem akut auf chronischen Leberversagen. Warum ist das denn so wichtig? Das akute Leberversagen ist eine akute Lebererkrankung ohne vorbestehende Leberschädigung. Die Patienten müssen sehr rasch in einem Transplantationszentrum vorgestellt werden. Bei dem akut auf chronischen Leberversagen ist eher der Verlauf das Kritische. Und hier ist es wichtig, dass wir die auslösenden Triggerfaktoren behandeln. Wann sprechen wir vom akuten Leberversagen? Vom akuten Leberversagen sprechen wir, wenn der Leberschaden unter 26 Wochen, sprich 6 Monate, besteht. Wir haben eine vorliegende hepatische Enzephalopathie und einen INR-Wert, der größer gleich 1,5 ist. Und was ich eben schon sagte, es darf keine Lebererkrankung vorbestehen. Es gibt dann auch so zeitliche Einteilungen im akuten Leberversagen. Das ist einmal das hyperakute Leberversagen, das ist definiert als unter 7 Tage, das akute von 7 bis 28 Tage und das subakute von 4 bis 12 Wochen. Letztendlich ist das aber nicht prognostisch entscheidend und hat keine klinische Relevanz. Letztendlich besteht aber noch diese Einteilung. Die hepatische Enzephalopathie ist beim akuten Leberversagen das Leitsymptom und das ist leider nicht immer ganz so leicht zu erkennen. Man kennt die Patientin ja auch nicht, aber das ist relevant für das Transplantationsfenster, was wir dann haben. Welche Patienten gehören denn noch zum akuten Leberversagen? Hier gehören auch noch die Patienten mit der Wilson-Krankheit hinzu, die Hepatitis B oder auch die Autoimmunhepatitis. Denn die haben so einen raschen, letztendlich einen raschen dynamischen Verlauf, dass man diese eben zum akuten Leberversagen zählt.
Dem Ganzen gegenüber steht dann das akut auf chronische Leberversagen. Ganz wichtig ist hier, es gibt mehrere Definitionen. Wir nutzen die europäische und die beschreibt dann eigentlich eine akute Dekompensation einer chronischen Lebererkrankung mit einer systemischen Inflammation und vor allen Dingen ganz wichtig dem Organversagen. Hat eine sehr hohe Mortalität, die 28-Tage-Mortalität von knapp unter 50% und die 90-Tage-Mortalität sogar über 50%. Wie bewertet man jetzt die Schwere von so einem akut auf chronischen Leberversagen? Wir kennen, glaube ich, alle aus der Klinik den MELD-Score und den Child-Pugh-Score. Die messen vor allen Dingen die Leber- und die Nierenfunktion. Was da ein bisschen das Problem ist, dass die ganzen anderen Organe außen vor gelassen werden und diese Scores vor allen Dingen in der Kurzzeitprognose nicht so gut abschneiden oder das nicht so gut vorhersehen können. Deshalb wurde der sogenannte Cliff-Score entwickelt. Der geht auf die Canonic-Studie zurück. Das Ziel da war es eigentlich, das Patientenkollektiv gut zu charakterisieren und auch zu gucken, wie kann man die Prognose gut einschätzen. Der Cliff-Score bewertet dann 6 Organsysteme, darunter die Leber, die Niere, das zentrale Nervensystem, die Gerinnung, den Kreislauf und die Lunge. Und da gibt's dann auch verschiedene Abweichungen. Da gibt's einen Diagnosescore, dann gibt's auch noch einen Score, der dann besser für die Prognose ist. Der nimmt dann noch das Alter und die Leukozytenzahl hinzu, weil das sich gezeigt hat, dass das einfach besser einschätzen kann, wie die Patienten überleben. Grob gesagt kann man dann unterscheiden zwischen dem Grad 0 ohne Organdysfunktion und Grad 3 mit 3 oder mehr Organversagen. Als ich mich da eingelesen habe, ist mir dann direkt eigentlich aufgefallen, dass das dem SOFA-Score sehr ähnlich ist. Eben auch ein organbasierter Score und das passt auch sehr gut zu diesem dynamischen Krankheitsbild, was wir da haben.
Genau, dann nochmal zurück zu unserem Fall. Wir hatten ja unsere junge Patientin, die mit einer Symptomatik nach 2 Tagen oder innerhalb von 2 Tagen sich verschlechtert hatte. Das heißt, wir haben hier eine Patientin mit einem akuten Leberversagen, da auch nichts anderes bekannt gewesen ist bei der Patientin. Die war ohne Vordiagnose, ohne Vorerkrankung, kurzer Verlauf mit erhöhtem Ammoniak, sprich sie hatte auch die hepatische Enzephalopathie, die Koagulopathie mit dem INR von 4. Und für uns dann wichtig, dass wir die Neuroprotektion durchführen und eben uns überlegen, Transplantationsvorstellung in einem Zentrum, ja oder nein.
Genau, wenn wir uns dann einmal die Ätiologien anschauen, ist ganz wichtig auch zu unterscheiden zwischen akutem Leberversagen und akut auf chronischem Leberversagen. Beim akut auf chronischem Leberversagen ist die Ursache des Leberversagens oder des primären Leberversagens nicht so wichtig, sondern vor allen Dingen die Trigger der Dekompensation. Also warum ist der Patient jetzt in diesem akut auf chronischen Leberversagen? Bei dem akuten Leberversagen spielen die Ursachen dann schon eine wichtigere Rolle auch für die Primärtherapie. Da unterscheiden wir Sachen wie Paracetamol-Intoxikation, die viralen Hepatitiden, Drug-induced liver injury und Toxine, die Autoimmunhepatitis, ischämische Hepatitis, sehr großes Thema auch auf der Intensivstation, schwangerschaftsassoziierte Ursachen oder metabolische Ursachen, wie zum Beispiel Morbus Wilson oder Alpha-1-Antitrypsin-Mangel.
Aber die sind ja zum Glück relativ selten. Genau, eingangs oder möchte ich noch kurz was zu den Paracetamol-Intoxikationen erwähnen. Die sind dosisabhängig toxisch. Letztendlich beschreibt die Literatur ein Risiko ab über 150 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das sind jetzt beim 70 Kilo Patienten roundabout 10 Gramm. Wir wissen aber eigentlich, dass auch schon über 4 Gramm pro Tag eben eine Lebertoxizität bestehen kann. Was wir immer noch im Hinterkopf haben müssen, dass Patienten mit einem Alkoholabusus oder auch mit Medikamenteneinnahmen wie die Cytochrom P450 abhängig sind oder induziert sind, es zu einer schnelleren Toxizität kommen kann. Und der Verlauf von den Paracetamol-Intoxikationen kann grob in 3 Stadien eingeteilt werden. Stadium 1 ist so in den ersten 24 Stunden treten diese auf. Das ist alles recht unspezifisch, gastrointestinale Symptome. Und danach denkt man, ach, jetzt wird alles besser, schön, es erholt sich. Allerdings kommt es dann jetzt zum Transaminasen und Bilirubin und INR-Anstieg. Und so nach Tag 3 bis 4 ist dann das Vollbild des akuten Leberversagens da mit Ikterus, der hepatischen Enzephalopathie, der Koagulopathie und leider auch noch häufig dem akuten Nierenversagen. Dann gibt es ja noch, hatte Hannah eben ja schon erwähnt, Drug-Induced Liver Injury, das ist nicht dosisabhängig und kann aber auch innerhalb von 6 Monaten nach Beginn eines neuen Medikaments auftreten. Das heißt, hier ist es auch wichtig, langfristig eine Anamnese zu betreiben, vielleicht welche Medikamente genommen wurden, vielleicht auch wieder abgesetzt worden sind, dass wir das auch im Hinterkopf haben. Und die Toxine, da fällt den meisten wahrscheinlich der Knollenblätterpilz ein. Das ist relativ spannend, weil schon ein Pilz kann die letale Dosis von 0,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht enthalten. Also passt auf, liebe Pilzsammler, da besteht Gefahr.
Genau, was gibt's noch mehr für Ursachen? Ich hatte es auch gerade schon mal angeschnitten, die Minderperfusion oder hypoxische Hepatitis sehen wir sehr, sehr häufig auf der Intensivstation, vor allen Dingen auch zum Beispiel nach einer Reanimation, ist auch eigentlich die häufigste Ursache von so einem akuten Leberversagen, was wir auf der Intensivstation sehen bei uns. Allerdings muss man auch dazu sagen, die Patienten erholen sich relativ rasch davon und es ist selten so ein fulminantes Leberversagen, dass wir dann einen Patienten akut an einem Transplantationszentrum vorstellen müssen. Ganz selten, aber auch was man nie übersehen sollte, ist Budd-Chiari, das ist die Lebervenenthrombose, kann primär, also hämatologischer Ursache sein oder sekundär durch eine Obstruktion, beispielsweise ein Tumor, und präsentiert sich typisch mit Bauchschmerzen, Aszites, Hepatomegalie, einfach durch die Stauung. Dann haben wir natürlich noch die viralen Hepatitiden, die allerdings äußerst selten nur zu einem akuten Leberversagen führen, muss man sagen. Alle eigentlich unter 1%. Nur ganz wichtig ist, dass die Serologien da vor allen Dingen im Anfangsstadium häufig noch negativ sein können. Das heißt, wenn man jetzt einen hochgradigen Verdacht hat, sollte man sich da nicht fehlleiten lassen. Und auch schon gerade benannt die metabolischen Ursachen wie Morbus Wilson. Genau. Wenn wir jetzt uns das akut auf chronische Leberversagen nochmal anschauen oder vor allen Dingen die Trigger, weil das ist ja das, was uns interessiert auf der Intensivstation. Das hat die Prädiktstudie untersucht. Das war eigentlich eine Studie, die wollte herausfinden, welche Patienten entwickeln im Verlauf ein akut auf chronisches Leberversagen. In mehr als 50% konnte da eigentlich kein eindeutiger Trigger gefunden werden. Aber von den zu identifizierenden Gründen kann man grob sagen, 45% eine Infektion, 45% durch Alkohol und dann noch jeweils 6% GI-Blutung oder eine toxische Enzephalopathie durch Medikamente wie zum Beispiel Benzodiazepine.
Okay, also das heißt ja zusammenfassend, können wir sagen, das akute Leberversagen, da steht für uns im Vordergrund, die Ursache zu identifizieren, dass wir diese behandeln, und bei dem akut auf chronischen Leberversagen eher die Trigger, das heißt der Leberzirrhotiker, der plötzlich noch eine Pneumonie entwickelt hat, also eine Infektion bekommen hat, eine Varizenblutung hat oder einen Alkoholexzess, dass wir eben das behandeln.
Ganz genau.
Ja, wie gehen wir denn da jetzt erstmal vor, wenn wir jetzt einen Patienten mit einem, ich nenne es jetzt einfach mal, mit einem Leberversagen erstmal bekommen? Das heißt, wir müssen natürlich uns anhand der hepatischen Enzephalopathie Gedanken machen, müssen wir ein Airway-Management betreiben, ist der Patient so vigilant oder hat er noch erhaltene Schutzreflexe? Umso höher natürlich ich nenne es jetzt den HE-Grad, umso höher ist natürlich die Aspirationsgefahr und die dann gegebenenfalls auch mit einer Intubation einhergeht. Die Hämodynamik ist wichtig. Hier ist es wichtig, erstmal gegebenenfalls ein Volumendefizit auszugleichen und dann mit Katechlamin zu starten. Hier wäre das First-Line-Medikament das Noradrenalin und genau zielgerichtet eben eine bedarfsadjustierte Volumentherapie zu betreiben. Beim akuten Leberversagen ist natürlich die Kontaktaufnahme mit einem Leberzentrum entscheidend. Und wenn wir ein akutes Leberversagen haben, sollte mit N-Acetylcystein begonnen werden und das so rasch wie möglich, auch wenn keine Paracetamol-Intoxikation vorliegt, sondern auch bei allen anderen Ursachen. Ein Vorteil zeigt sich hier insbesondere bei hepatische Enzephalopathien von Grad 1 bis 2.
Ist auch praktisch vielleicht relevant, weil wir unser Labor zum Beispiel nach extern schicken müssen. Die Paracetamolspiegel dauern sehr lang. Wenn wir jetzt jemanden im fulminanten Leberversagen haben, würden wir bis zum Verdacht des Gegenteils mit N-Acetylcystein behandeln.
Und Hanna, magst du vielleicht gerade noch unseren Zuhörern beschreiben, wie viel wir oder welches Schema wird empfohlen?
Genau, das würde dann 150 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht über eine Stunde, dann 12,5 über 4 Stunden und dann reduziert man das auf 6,25 über 67 Stunden. Und auch noch wichtig zu sagen ist, wenn die Einnahme weniger als 4 Stunden zurückliegt, dann kann man auch noch Aktivkohle geben.
Okay, das ist manchmal immer nur schwierig nochmal rauszufinden. Und dann müssen wir auch wieder hier an unser Aspirationsrisiko denken.
Genau. Während dann meine Kollegin hoffentlich beschäftigt ist mit der Airway-Sicherung, drucke ich schon mal die Laborklebchen aus als Internistin. Da sind natürlich dann die Leberwerte wichtig, auch die Leberfunktionswerte wie die Gerinnung zum Beispiel. Klar, Laktatmonitoring machen wir, Glucose, Ammoniak nehmen wir auch ab. Genau, und schauen uns die Elektrolyte an. Was mir immer noch wichtig ist zu sagen, ist, dass wir den Zellschaden unterscheiden und die Leberfunktion unterscheiden. Das ist vor allen Dingen wichtig, wenn wir beim akuten Leberversagen einen Abfall der Transaminasen im Verlauf sehen. Heißt das nicht immer, dass auch die Leberfunktion sich bessert. Das heißt, man muss das immer auch zusammen mit dem INR, zum Beispiel dem Bilirubin, anschauen, weil natürlich auch die Transaminasen fallen können, weil einfach der Zellschaden so groß ist, dass keine Transaminasen mehr freigesetzt werden. Ansonsten natürlich Ätiologie-Screening, da kann man an Paracetamol denken, gegebenenfalls einen Schwangerschaftstest, Virusserologie, ein Autoimmunpanel, Ceruloplasmin und auch immer ganz wichtig ans Doppler-Sono wegen Budchiari denken.
Okay, das heißt, unsere ersten Maßnahmen sind jetzt auch wie bei unserer Patientin Stabilisierung nach ABC. Dann bei dem akuten Leberversagen, wenn wir das denn zeitnah schon rausgefunden haben, Kontaktaufnahme mit einem Leberzentrum. Und dann, was du eben schon erzählt hast, die ersten diagnostischen Schritte einzuleiten.
Genau. Direkt am Anschluss dann unsere supportive Intensivtherapie. Die haben wir aufgeteilt eigentlich in die Problemstellen, die sich dann auftun. Zum einen das Behandeln der hepatischen Enzephalopathie und die Hirndrucksenkung, das Gerinnungsmanagement, Infektmanagement, Kreislauf und Niere und die Hyponatremie.
Genau, dann sage ich doch mal was zum Hirndruckmanagement und dem Ammoniakmanagement. Das kann nicht 1:1 gleichgesetzt werden. Der Hirndruck oder das Hirnödem ist natürlich eine Folge, die mit dem Ammoniakspiegel steigt. Bei der hepatischen Enzephalopathie Grad 3 ist das Risiko, ein Hirnödem zu entwickeln, 25-35%. Bei Grad 4 auch schon bei 75-80%, also schon recht deutliche Zahlen. Die Genese von der hepatischen Enzephalopathie ist nicht ganz geklärt. Man vermutet eben einen Anstieg von einem arteriellen Ammoniak und auch Anstieg weiterer neurotoxischer Substanzen, unter anderem Mercaptane, Phenole etc. Und man vermutet, dass dadurch die Astrozyten eben anschwellen und es kommt dadurch zu einer gestörten neuronalen Achse. Klinisch sehen wir häufig Pupillenveränderungen. Tatsächlich können wir auch erstmal eine arterielle Hypertonie sehen mit einer Bradykardie, eben auch eine Atemdepression mit Krämpfen und auch abnormalen Hirnstammreflexen. Letztendlich alles unspezifisch und vor allem, wenn wir die Patienten auch sediert haben, demaskiert das natürlich auch ein Hirnödem oder einen Hirndruck. Letztendlich ist der Ammoniakspiegel den besten Marker, den wir haben und der geht häufig auch den klinischen Symptomen einher. Allerdings super anfällig. Das heißt, der hat eine geringe Sensitivität und Spezifität und das Röhrchen muss rasch transportiert werden und auch gekühlt werden. Es kann zu insbesondere Fallschonwerten kommen. Es kann aber genauso gut zu niedrige Werte auftreten. Und was super wichtig ist, zu wissen, dass auch 10% mit einer hepatischen Enzephalopathie normale Ammoniakwerte haben. Das heißt, lieber hier auch frühzeitig mit der Therapie beginnen, auch wenn die Werte normal sind oder wir gar nicht wissen, wie die Werte sind.
Häufig ist das ja auch quasi eine Ausschlussdiagnose, die hepatische Enzephalopathie. Das heißt, wenn wir jetzt einen komplett normalen Ammoniakspiegel haben würden, dann würden wir wahrscheinlich auch nochmal eher in andere Richtungen gucken. Natürlich kann man trotzdem eine hepatische Enzephalopathie haben, aber dass man da auch nochmal ein besonderes Augenmerk drauf hat, richtig?
Das ist richtig, genau, ja. Genau, und was machen wir für die Hirndrucktherapie? Letztendlich sind das die normalen Hirndrucktherapie-Basics, das heißt Oberkörper-Hochlagerung von 30 Grad, bestenfalls einen Normothermopatienten mit einer Normoglykämie anstreben. Der CO2 sollte normal bis nur leicht erniedrigt sein. Das heißt, das können wir ja eher nur als bei den intubierten Patienten oder invasiv beatmeten Patienten steuern. Genau, dann sollte noch eine Osmotherapie eingeleitet werden. Hier ist Mannitol als Erstlinientherapie empfohlen. Ja, was letztendlich auch in den Zentren nur geht, natürlich eine ECP-Messung.
Das waren die Basics zur Hirndrucktherapie. Jetzt haben wir ja immer noch nichts gemacht, um unser Ammoniak zu senken. Das kann man mit Medikamenten senken. Das allerdings ist meistens immer gut auf chronischen Leberversagen relevant. Und es gibt natürlich auch noch die Nierenersatztherapie, die ebenfalls Ammoniak aus dem Blut herausfiltern kann. Zu den Medikamenten haben wir Lactulose. Das ist ein synthetischer Zweifachzucker, wirkt als mildes Abführmittel. Das Rifaximin, ein nicht resorbierbares Rifamycin-Antibiotikum, das hemmt die bakterielle RNA-Synthese. Und L-Ornithin-L-Aspartat, das ist ein Salz, welches die Leber eigentlich bei der Umwandlung des schädlichen Ammoniaks in weniger toxische Stoffe wie Harnstoff und Glutamin unterstützt. Bei dem akut auf chronischen Leberversagen kommt eigentlich immer Lactulose zum Einsatz. Zusätzlich beginnen wir hier auf der Intensivstation häufig schon mit Rifaximin und auch Hepamerz, also L-Ornithin, L-Aspartat. Es gibt da keine eindeutigen Studien zu, aber vor allen Dingen die Kombination von Lactulose und Rifaximin senkt das dann deutlich schneller oder besser als Lactulose allein. Genau, wie entsteht das Ammoniak? Das entsteht eigentlich durch die Umwandlung von Glutamin in Glutamat und Ammoniak. Da greift dann auch Lactulose direkt an. Durch den Lactulose-Metabolismus werden kurzkettige Fettsäuren freigesetzt. Die begünstigen dann wiederum Bakterienwachstum, was Ammoniak aufnimmt. Und dann Fettsäuren, die Säuren sagen es schon, es senkt den pH. Und dadurch wird Ammoniak in Ammoniak-Ionen umgewandelt und die sind wiederum nicht resorbierbar. Zusätzlich hemmt es auch noch die Glutaminase, also den Abbau in Ammoniak. Also viele Mechanismen, die die Ammoniakaufnahme ins Blut verhindern oder reduzieren. Das wird dosiert nach der Stuhlfrequenz, die sollte 2 bis 3 Mal täglich erfolgen, ist in den Studien auch gleich wirksam wie Rifaximin. Das Rifaximin, hatte ich gerade schon mal gesagt, beeinflusst die Darmflora. Es gibt auch noch andere Antibiotika wie das Paromomycin oder Neomycin, die sind von der Wirkung her gleich oder gleich effektiv, haben allerdings mehr Nebenwirkungen. Deshalb nutzen wir vor allen Dingen das Rifaximin. Das L-Ornithin-L-Aspartat ist nicht komplett eindeutig in den Studien, schon vorteilhaft, allerdings nur als intravenöse Verabreichung, das heißt nicht oral. Und genau, zeigt halt positive Effekte auf den mentalen Status und die Ammoniak-Werte. Ganz wichtig zu sagen ist, dass diese Therapie vor allen Dingen beim akut auf chronischen Leberversagen relevant ist. Beim akuten Leberversagen ist die Studienlage sehr, sehr dünn. Explizit nicht empfohlen wird L-Ornithin-L-Aspartase, weil das keine Ammoniakreduktion zeigte und sogar tendenziell manchen Studien Überlebensnachteil. Für Lactulose und Rifaximin gibt's nicht so besonders viele Studien. Praktisch werden die, denke ich, trotzdem häufig genutzt. Allerdings muss man hier auch immer das Risiko auf die gastrointestinalen Nebenwirkungen mit einbeziehen. Konsequent wirksam dagegen beim akuten Leberversagen ist dann die Dialyse. Und die sollte möglichst früh, unabhängig vom Nierenversagensstadium, auch eingeleitet werden.
Hast du denn, Olli, jetzt vom Divi nochmal, gab's da jetzt neue Sachen zu Dialyse und Leberversagen?
Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass Leberversagen wirklich ein wichtiges Thema war und die kontinuierliche Dialyse, das heißt das CRRT-System, wurde schon häufig benannt. Die Evidenzlage ist schwach, aber die allermeisten Zentren nutzen es schon und setzen es relativ früh ein, wie du gerade schon gesagt hast, Anna. Und vielleicht dann darf ich das an dieser Stelle, wo ihr mich nochmal ins Boot holt, obwohl ihr das natürlich ganz wunderbar macht hier, euch den Ball zuspielt, wirklich nochmal betonen. Wir setzen Lactulose im Prinzip wirklich immer ein. Und man muss natürlich bedenken, dass es oral gegeben werden muss. Und was man auch ganz wunderbar machen kann, sind wirklich Hebeschwenkanläufe. Das heißt, die Lactulose muss irgendwie rein, gerade wenn wir Patienten mit Ösophagus-Verizen haben, wo wir vielleicht ein bisschen Angst haben, eine Magensonde zu legen, auch wenn das vorsichtig sicherlich auch geht, dann wirken bei uns auch ganz gut die Hebesenkeinläufe.
Gut, dann fasse ich nochmal zusammen. Also akutes Leberversagen steht im Vordergrund die Hirndruckkontrolle und die frühe kontinuierliche Dialyse, letztendlich zur Ammoniaksenkung. Und die beim akuten auf chronischen Leberversagen, die ja letztendlich die allgemeine Intensivtherapie mit den klassischen ammoniaksenkenden Maßnahmen, was jetzt Hanna und Olli auch schon erwähnt haben. Das heißt zunächst Lactulose. Und bei fehlendem Ansprechen noch die Ergänzung um Rifaximin und dann eigentlich gegebenenfalls noch das L-Ornithin-Aspartat. Man sollte keine Proteinrestriktionen durchführen und wichtiger als der einzelne Ammoniakwert ist immer Zusammenschau, wie ist der Grad der hepatischen Enzephalopathie und die Klinik. Ja, was uns ja häufig auch stört oder ja, was uns Sorgen macht, ist die Gerinnung bzw. möglicherweise bestehende Blutung. Hier ist es ganz wichtig zu sagen, dass das, was wir eigentlich in unserem Labor sehen, nicht der Ist-Wert ist. Das heißt, ein hoher INR heißt nicht gleich, ist nicht gleichzusetzen mit einem hohen Blutungsrisiko und häufig besteht einfach eine rebalancierte Hämostase, insbesondere auch bei dem akuten Leberversagen. Das heißt, Koagulation und Antikoagulation, also Fibrinolyse, ist letztendlich stehen in einem engen Gleichgewicht und das System kann relativ schnell dekompensieren, eben in einer akuten Dekompensation. Wichtig ist auch, dass man häufig, den Fehler habe ich auch mal begonnen zu sagen, wir machen jetzt hier eine Autoantikoagulation. Das wird eigentlich nicht empfohlen, auch Patienten mit einer eingeschränkten Blutgerinnung oder auch einer Thrombozytopenie sollten trotz allem eine Prophylaxe also eine prophylaktische Antikoagulation erhalten. Vitamin K kann man geben in den ersten oder an den ersten 3 Tagen, falls wir auch denken, dass ein Mangel vorliegt. Das ist ja häufig bei den malnutritiven Alkoholikern der Fall. Und die Thrombozyten sollten wir ersetzen letztendlich nach den Transfusionsrichtlinien. Was natürlich klar ist, ist die Varizenblutung. Die ist natürlich bei bestehenden Varizen ein hohes Mortalitätsrisiko und ein hohes Risiko und sollte sofort mit Telipressin therapiert werden. Allerdings, gerade der Intensivpatient, der vielleicht eh schon eine Katechylamintherapie mit Noradrenalin erhält, da sollte vom Telipressin Abstand genommen werden und dann primär First Line eben das Noradrenalin erhalten. Wichtig auch noch bei den Varizenblutungen ist aufgrund einer Translokationsinfektion die Antibiotikagabe. Hier wird das Cephalosporin 3a empfohlen, also das Ceftriaxon. Ein PPI wird empfohlen oder kann empfohlen werden und eine zeitnahe endoskopische Stillung innerhalb von 12 Stunden ist auch zu empfehlen. Und falls das alles nicht klappt und die Varizenblutung nicht zum Stillen kommt, sollte man Notfalltipps diskutieren.
Okay, also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist der INR beim akuten Leberversagen nicht gleich dem Blutungsrisiko. Wir haben oft eine Rebalanced Hemostasis, also die Leute quasi auf einem niedrigen Niveau halten ihr Gleichgewicht in der Gerinnung und wir geben keine FFPs oder ähnliches nur wegen einem hohen INR. Ist das richtig?
Ja, genau, ja. Ja, nächstes Problem, gerade die Trigger für unsere Patienten mit dem akut auf chronischen Leberversagen sind Infektionen oder auch eben die Sepsis. Durch die gerade bestehende Leberzirrhose sind die Patienten ja von vornherein immunsupprimiert. Das heißt, sie haben ein hohes Risiko für eine bakterielle oder aber auch für eine fugale Infektion. Das heißt, früh auch mit einer kalkulierten antibiotischen Therapie beginnen, sobald wir Zeichen einer Infektion haben und diese auch engmaschig kontrollieren. Und auch natürlich mit einem Sampling. Das heißt, hier ist es wichtig, auch nach Aszitis zu schauen, weil die Patienten mit einer bestehenden Leberzirrhose häufig ein Risiko für eine spontane bakterielle Peritonitis haben. Das heißt, Neuauftreten von Aszitis oder auch eine Klinikverschlechterung sollte auf jeden Fall eine diagnostische Aszitispunktion erfolgen. Und wir sprechen von einer spontanen bakteriellen Peritonitis von Leukozyten über 500 pro Mikrogramm oder auch einer Neutrophilie von über 250 pro Mikrogramm. Die Therapie der ambulant erworbenen spontanen bakteriellen Peritonitis, auch wie eben bei der Esophagusvarizenblutung, auch wieder ein Cephalosporin 3a, also das Ceftriaxon. Und bei den nosokomial erworbenen ist Meronem plus Daptomycin. Hier ist auch das Ceftazidim zu erwägen, aber das Daptomycin ist tatsächlich besser als das Ceftazidim. Egal, ob jetzt eine ambulant oder eine nosokomial erworbene SBP, sollte nach 48 Stunden eine Kontrollparazynthese erfolgen. Und wenn die Zellzahl unter 25% nur reduziert wurden, sollte man nochmal die Therapie wechseln. Immer auch bitte hier nochmal an die Blutkulturen denken, damit wir ein Antibiogramm erhalten. Albumin sollte substituiert werden bei einer SBP und zwar am Tag 1 mit 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und nochmal etwas reduzierter am Tag 3 mit 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist wichtig, denn das senkt das hepatorenale Syndrom, was auch nochmal ein zusätzliches hohes Mortalitätsrisiko hat. Es gibt ja das hepatorenale Syndrom Typ 1, das ist das rasch Progrediente, das entsteht von Tagen bis Wochen mit einer eher auch ungünstigeren Prognose. Und das Typ 2, das ist ein langsamer Anstieg über Monate und hat dann auch eine bessere Prognose.
Okay, da kann ich direkt dran anknüpfen, das hepatorenale Syndrom jetzt eher in der Akutphase, also Kreislauf, Niere, kommen wir ums hepatorenale Syndrom nicht drum herum. Das ist vor allen Dingen beim akut auf chronischen Leberversagen relevant, da es eigentlich eine Zirrhose und Aszitis voraussetzt für die Genese. Das hepatorenale Syndrom ist eine Ausschlussdiagnose, also wir gucken eigentlich, dass keine andere Ursache für das Nierenversagen besteht. Da gibt es auch diagnostische Kriterien für. Da gehe ich jetzt nicht noch weiter drauf ein. Kann man alles in Ruhe nachlesen. Wichtig ist für uns ja auch die Therapie davon jetzt. Genau, die eigentliche Therapie ist Albumingabe in den ersten 48 Stunden. Wenn da eine unzureichende Besserung auftritt, dann noch Telipressin hinzunehmen. Auf der Intensivstation muss man sagen, habe ich selten gesehen, wenn wir wirklich ein schweres hepatorenales Syndrom haben, dass wir erstmal Albumin geben und dann 48 Stunden abwarten, sondern meistens direkt parallel therapieren. Hier wird in der Leitlinie ganz klar das Telipressin als Erstmittel hervorgehoben. weil das in den Studien ein höheres Ansprechen und auch ein Reversal von dem hepatorenalen Syndrom gezeigt hat. Ganz wichtig zu sagen ist, dass bei dem Terlipressin in einer großen Studie aufgefallen ist, dass es mit einem erhöhten respiratorischen Versagen einhergeht. Daraus hat jetzt wahrscheinlich wird in der Leitlinie kommen, dass man es nicht empfiehlt bei Patienten mit einer respiratorischen Problematik. Muss man natürlich unter Vorsicht betrachten, weil in der Studie nur gesagt wurde, dass bei den Patienten, die es bekommen haben, nach 90 Tagen mehr respiratorische Komplikationen aufgetreten sind. Ansonsten als Alternative nehmen wir das Noradrenalin, ist in manchen Studien leicht unterlegen dem Terlipressin von der Effektivität beim hepatorenalen Syndrom. Allerdings muss man dazu natürlich auch sagen, haben Patienten, wie Lena auch schon meinte, auf der Intensivstation sowieso schon Katecholaminbedarf in Form von Noradrenalin, dann würden wir kein Terlipressin hinzunehmen, sondern einfach mit Noradrenalin weiter behandeln. Wie sieht das aus mit der Dialyse beim hepatorenalen Syndrom? Ehrlicherweise muss man da sehr vorsichtig sein, macht das vor allen Dingen Sinn als Bridging zur Transplantation, weil die Niere ja nicht primär erkrankt ist, sondern die Leber ist erkrankt und darunter leidet die Niere. Genau. Tipps ist auch noch wichtig, das ist grundsätzlich eine gute Alternative, weil es natürlich den portalvenösen Druck senkt. Allerdings bestehen extrem häufig Kontraindikationen zur Tippsanlage, wie schon eine hepatische Enzephalopathie. Deshalb kommt das praktisch nicht so oft zur Anwendung bei uns beim hepatorenalen Syndrom.
Genau, also letztendlich müssen wir dran denken, hepatorenales Syndrom ist nur bei den akut auf chronischen Leberversagen zu sehen. Genau, häufig haben die ja auch noch eine Hyponatremie. Meistens ist das ja eine Dilutionshyponatremie. Da sollte man gegebenenfalls noch weitere Diagnostik machen und auch dran denken, dass die Hyponatremie natürlich auch neurologische Symptome hervorrufen kann. Wir sehen häufig, dass die Patienten hypoglykämisch sind aufgrund von einer mangelnden Bereitstellung von Glucagon und ja, man da eben noch nachgucken muss und gegebenenfalls dann substituieren muss.
Wenn ich das jetzt alles mal auf unseren Fall zurückbeziehe, würde das bedeuten, dass wir sie wahrscheinlich relativ rasch intubieren müssen, Hirndrucksenkung etablieren müssen, unser Natriumziel einhalten. Wir würden auch schon mit einer Dialyse beginnen bei dem hohen Ammoniakwert und nicht einfach prophylaktisch Gerinnungsfaktoren geben.
Genau, ja. Und der Ausgang von unserer Patientin war ja erfreulicherweise ganz gut. Und zur alkoholischen Hepatitis hattest du auch noch was ergänzend letztens noch gesagt, was auch noch mal...
Genau, da ging es darum, dass in der Leitlinie eine Cortisontherapie empfohlen wird. Also wenn als Trigger des akut auf chronischen Leberversagens jetzt eine alkoholische Hepatitis vorliegt, dann wird eine Cortisontherapie empfohlen, entweder Prednison 40 Milligramm am Tag oder Methylprednison 32 Milligramm am Tag, auch wenn in den Studien jetzt kein eindeutiger Vorteil nachgewiesen wurde. Und ganz wichtig ist natürlich hier, man muss sich überlegen, ist nicht zusätzlich auch noch ein Infekt da als Trigger für das akut auf chronische Leberversagen? Da könnte natürlich eine zusätzliche Immunsuppression sich nachteilig auswirken auf das Überleben vom Patienten.
Ja, muss an viele Faktoren denken.
Vielleicht an der Stelle von meiner Seite auch noch mal was zur alkoholinduzierten Leberversagen, nenne ich es jetzt mal, weil wir im Prinzip an die Transplantation häufig eher im akuten Leberversagen denken. Ich habe das in meiner Assistenzzeit noch so gelernt, wenn der Patient trinkt, dann kommt er auf keinen Fall auf die Liste. Das ist nicht mehr so. Wenn ich richtig informiert bin, steht in unserer Leitlinie noch, dass die Patienten 6 Monate abstinent sein müssen. Das wurde auf dem Divi jetzt auch nochmal diskutiert. Haben wir wirklich ein akutes Leberversagen bei einem Patienten, der noch gar nicht so lange alkoholabhängig ist, der ein gutes soziales Umfeld hat, wo man sagt, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mittelfristig vom Alkohol abkommt und eine hohe Lebensqualität haben könnte, hoch, dann sind das absolut Patienten, die man mit einem Leberzentrum diskutieren sollte und denen sollte man diese Option einer eventuellen Transplantation nicht absprechen.
Ja, ich glaube, hier ist auch einfach eine frühzeitige Kommunikation mit dem Leberzentrum indiziert und man sollte sich da frühzeitig eben absprechen, wie man am besten vorgeht.
Vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, dass vor allen Dingen die akuten Leberversagen ja nicht über den MELD-Score laufen auf der Transplantationsliste. Das heißt, hier ist auch das Timing sehr wichtig. Je früher jemand auf der Transplantationsliste ist, desto länger ist er auf der Transplantationsliste und rutscht demnach dann höher in der Priorisierung für ein Organ.
Okay, das war ein toller Ritt durch das Riesenthema Leberversagen. Ich muss selber sagen, dass ich auf dem Divi noch einiges gelernt habe, dass ich hier in der Vorbereitung, die sicherlich ein bisschen holter die Polter war mit euch beiden, noch viel gelernt habe. Vielen Dank da an euch beide auf jeden Fall. Ich versuche das mal ganz, ganz kurz zusammenzufassen. Das wird mir sicherlich nicht gut gelingen, sondern das sind jetzt die Punkte, die ich wichtig finde. Und da werden sich ein paar Lücken bleiben. Aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das natürlich wie immer machen. Unter den Shownotes gibt es die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Also wir haben gesagt, akutes Leberversagen müssen wir unbedingt auch von dem Acute on Chronic Liver Failure auseinanderhalten. Das akute Leberversagen, da sprechen wir von, wenn das ungefähr ein halbes Jahr, 26 Wochen erst aufgetreten ist. Was ich ganz interessant finde, ist, dass die hepatische Enzephalopathie bei dem akuten Leberversagen ganz, ganz häufig ist und bei dem chronischen wirklich nur teilweise auftritt. Bei dem akuten Leberversagen gibt es eigentlich keine Lebervorerkrankung, beim chronischen natürlich schon. Aszites scheint ja wirklich fast ein Ausschlusskriterium für akutes Leberversagen zu sein. Das heißt, habt ihr Aszites, wird es so akut nicht sein. Beim Acute on Chronic Liver Failure ist es natürlich ganz häufig. Dabei haben wir auch ein häufiges Organversagen, wie beispielsweise das hepatorenale Syndrom, was wir kurz angerissen haben. Es gibt ja noch die hepatische Herzinsuffizienz. Da könnte man auch sicherlich noch ein ganzes Podcast mitfüllen. Und was sicherlich auch noch ganz wichtig ist, beim akuten Leberversagen wirklich frühzeitig Kontakt zu einem Leberzentrum aufzunehmen, wenn ihr keins seid, so wie wir, weil man mit denen natürlich die Therapie und auch eine mögliche Transplantation ganz schnell und früh besprechen muss. Dann noch vielleicht so zwei, drei Kleinigkeiten, die ich ganz wichtig finde, die ich vielleicht auch als Assistenzarzt nicht wusste und die wir jetzt anders machen, die ich euch nochmal mit auf den Weg geben möchte. N-Acetylcystein starten wir beim akuten Leberversagen im Prinzip immer. A, weil wir auf den Paracetamolspiegel ein bisschen warten müssen und B, weil es nicht schadet und vielleicht auch bei anderen Entitäten noch hilft. Die Transaminasen können einen wirklich ins Boxhorn jagen. Wenn die fallen, heißt das nicht, die Leber erholt sich, sondern da müssen wir wirklich auf die Lebersyntheseleistung gucken. Transaminasen können da falsch abfallen. Ammoniak ist ein toller Wert, wenn er denn irgendwie zur Klinik korreliert, hat aber eine schlechte Sensitivität, eine schlechte Spezifität. Auch auf dem Divi diskutiert, das machen am Ende alle, weil wir keine guten Alternativen haben. Aber das schließt das eine weder aus, noch schließt das andere ein. Das heißt, immer den Patienten natürlich im Ganzen sich angucken. Wir arbeiten da beispielsweise ganz eng mit den Neurologen zusammen, um mit denen auch zu besprechen, haben wir wirklich eine hepatische Enzephalopathie? Glauben wir, dass wir Hirndruck haben, müssen wir da schnell handeln? Das heißt auch hier natürlich das Krankheitsbild interdisziplinär denken. Dann vielleicht nochmal ganz kurz zur Behandlung. Hatten wir eben schon pointiert, Lactulose sollte auf jeden Fall rein, oral oder auch rektal. Rifaximin starten wir relativ früh, auch wenn es Empfehlungen gibt, das erst beim Rezidiv zu machen. Und bei dem Hepamerz muss man einfach schauen, ist es ein akutes Leberversagen oder ein chronisches. Beim chronischen setzen wir es natürlich auch ein. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Kommentare. Schreibt weiter fleißig Leserbriefe, denn das Leberversagen wurde häufig von euch benannt, dass wir das auch einmal durchsprechen sollen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne ein paar Sterne auf den üblichen Podcast-Medien und wir hoffen, wir hören uns bald wieder. Macht's gut.
Tschüss, bis bald. Tschüss.